Staatliches Museum ägyptischer Kunst. Auf die Ohren. Der Museumspodcast. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Staffel unseres Podcasts Auf die Ohren aus dem Staatlichen Museum ägyptischer Kunst. Wir sind Roxane Bicker, Leitung der Kulturvermittlung, und
Arnulf Schlüter, Direktor des Museums.
Sie haben jetzt seit längerem nichts mehr von uns gehört. Wir haben festgestellt mit Schrecken, dass wir nämlich rund 5 Monate eine etwas ausgedehnte Sommerpause gemacht haben.
Ja, es kamen einfach ziemlich viele Projekte jetzt zustande.
Ja, es ist nicht so einfach, das dann terminlich alles unterzukriegen.
Ja, wenn man sich keine festen Termine setzt, sondern so locker sagt, man geht mal eben in die Sommerpause, dann ufert das aus.
Wird aus einer Spätfrühjahrspause eine etwas längere bis in den Herbst hinein dauernde Pause. Aber wir sind zurück mit der dritten Staffel. Und in den kommenden 10 Folgen dieser dritten Staffel unseres Podcasts wollen wir Ihnen altägyptische VIPs vorstellen. VIPs, besondere Persönlichkeiten, die natürlich auch durch Objekte bei uns im Museum vertreten sind. Und wir beginnen mit dem VIP-Objekt unseres Museums, dem Aushängeschild, wenn man so sagen will. Und zwar
mit der Saatchi-Huti.
Saatchi-Huti hat mit Sicherheit jeder, der sich mit unserem Museum beschäftigt, schon einmal gesehen.
Wir sind unten im Raum Jenseitsglauben, stehen in der Ausstellung und haben die thematisch gegliederten Räume bei uns im Museum ja so konzipiert, dass wir bestimmte Objekte als zentrale Objekte eines Raumes sofort erkennen oder Objekte am Ende eines Raumes haben, auf die der Besucher fast automatisch zulaufen soll. Und ein Objekt dominiert hier diesen Raum, Jenseitsglauben, ganz klar. Das ist ein Objekt, das allein durch seine Farbigkeit auffällt, ist mit Blattgold belegt, fällt sofort ins Auge, steht in der Mitte des Raumes. Und das ist die, in Anführungsstrichen, Sargmaske. Es ist eigentlich keine Sargmaske, dazu kommen wir gleich noch, aber es wird gerne immer so wahrgenommen am Anfang, der Saatchi-Huti, genannt Satibu.
Das Stück, vor dem wir hier stehen, ist 60 auf 60 auf 34 Zentimeter groß. Es besteht im Inneren aus Sykomore und Tamariske. Außen sind diese zusammengefügten Holzstücke mit Stuck verputzt und, wie du gerade sagtest, mit einer dünnen Goldauflage versehen. Wir haben die sehr prägnanten Augen, die auch uns sofort ins Auge fallen und den Betrachter geradezu zu verfolgen scheinen. Diese Augen sind extra eingesetzt. Sie sind in kleinen Spangen aus Kupfer mit Marmor und Obsidian gefertigt und haben einen sehr intensiven Blick.
Spätestens wenn der Besucher um das Objekt herumgeht, wird er sehen, dass es sich nicht um eine Sargmaske handelt, sondern um das obere Teil eines Sargdeckels, also ein Fragment eines Sargdeckels. Und dieser hintere beschriftete Teil gibt uns eben auch eindeutig an, um wen es dort geht. Dort wird sie nämlich genannt, die Königstochter und Königsschwester Saatchi-Huti, genannt Satibu, die Gerechtfertigte, geboren von der Königsgemahlin Teti-Sheri.
Und damit, mit dieser Namensnennung und der Filiation, haben wir auch eine zeitliche Einordnung. Wir befinden uns nämlich in der sogenannten zweiten Zwischenzeit, in der späten 17. Dynastie um 1575 vor Christus. Eine sehr spannende Zeit, die nicht nur mit den Personen, die hier genannt sind, verknüpft sind, sondern die auch unmittelbar Auswirkungen auf die Herstellung und das Material des Sarges hatte. Aber bevor wir zu dem Material kommen, bleiben wir erst noch einmal bei der Beschriftung. Die Inschrift, die wir auf der Rückseite des Sarges, des Sargteiles, des Sargfragmentes sehen können, ist in Schwarz und Rot gefertigt. Wir haben dort insgesamt 30 Zeilen, die allerdings im unteren Teil sehr stark zerstört sind. Diese Inschrift enthält Texte der Totenbuchsprüche 124, 83, 84 und 85, deren Titel in roter Farbe hervorgehoben sind. Es ist ja so bei Hieroglypheninschriften, dass man keine Gliederung durch Satzzeichen hat oder durch Wortzwischenräume, sondern dass die Strukturierung eines Textes durch Farbigkeit passiert. Man hat also die ersten paar Zeichen in Rot, wenn ein neuer Abschnitt beginnt.
Das sogenannte Rubrum, das kennen wir von anderen Totenbuch-Papyri beispielsweise aus der späteren Zeit. Ganz deutlich ist natürlich nicht so, dass das immer vorkommt, aber in diesen Totenbuch-Sprüchen, wo einzelne Sprüche voneinander abgegrenzt werden, da tauchen diese Rubren eben auf.
Die Schreibrichtung verläuft hier von rechts nach links, also nicht so, wie wir es bei uns heute gewohnt sind, sondern entgegengesetzt. Und die Inschrift besteht aus sogenannten Kursivhieroglyphen. Das sind vereinfachte Darstellungen der in Stein gemeißelten Hieroglyphen und teils hieratischen Zeichen, also abstrahierte Hieroglyphen, eine Art Schreibschrift. In diesen Texten finden wir nun Titel, Name und Abstammung der Sat-Chehuti. Sat-Chehuti, den Namen kann man auch übersetzen, heißt nämlich Tochter des Thoth. Sie wird bezeichnet als Königstochter und Königsschwester, geboren von der Königsgemahlin Teti-Sheri und ist somit also unzweifelhaft von königlicher Abstammung aus der königlichen Linie. Ihre Mutter, Teti-Sheri, ist die Stammmutter der späteren 18. Dynastie, die das neue Reich begründet. Ihr Vater wird in dieser Inschrift nicht genannt. Es könnte sich allerdings wohl um den König Senacht-en-Re handeln, der Gemahl der Teti-Sheri war. Sat-Chehuti selbst war möglicherweise eine Nebenfrau des Sekenen-Re Tao. Die Familienstruktur dieser 17. Dynastie ist nicht ganz so einfach. Diese 17. Dynastie, die Königsfamilie der Achmosiden, die am Ende der 17. Dynastie in Theben an die Macht gelangt, wird auch als zahlreiche Sippe bezeichnet. Sie beginnt mit Teti-Sheri und Senacht-en-Re um 1550 vor Christus, gegen Ende der sogenannten Hyksos-Herrschaft, umfasst rund 4 Generationen und aus diesen 4 Generationen sind mindestens 23 Familienmitglieder bekannt. Die Zuordnung ist teilweise schwierig, denn ganz viele von diesen Familienmitgliedern heißen Achmes oder Achmose oder Ahotep, sowohl Männer als auch Frauen. Und es gibt in dieser Familie auch noch eine weitere Sat-Chehuti, vermutlich nicht unsere, sondern eine ähnlich lautende. Der Familiengott dieser Achmosiden ist der Gott Jach, ein Mondgott. Diesen Mondaspekt finden wir auch im Namen der Sat-Chehuti, denn Thoth wird auch als Mondgott bezeichnet.
Vielleicht macht es an der Stelle Sinn, sich mal ganz kurz über den historischen Kontext zu unterhalten, in dem wir uns da gerade so befinden. Du hast ja schon von der Hyksos-Zeit gesprochen, von der Begründung des sogenannten Neuen Reiches. Vielleicht springen wir da einfach noch mal ein klein wenig zurück in das sogenannte Mittlere Reich und sagen, ich würde mal behaupten, jetzt etwas vereinfacht, aber dass man es nachvollziehen kann, ein paar ganz grobe Dinge, damit man das überhaupt einsortieren kann. Warum sind die Achmosiden so wichtig? Warum gelten die als die Begründer des Neuen Reiches? Wenn wir zurückspringen in das sogenannte Mittlere Reich, dann geht es darum, dass Ägypten sich seine Einflusszone nach Süden hin sichern wollte. Man hatte sich im Gebiet nach Süden ausgedehnt bis in die Nähe des zweiten Kataraktes und hatte dort Festungsbauten angelegt. Es ging dabei darum, sich gegen den Feind im Süden abzusichern, den potenziellen Feind. Das Zentrum des Königreiches von Kusch war damals Kerma und man wollte eine Pufferzone haben, um möglichen Angriffen von Süden her ja, etwas entgegensetzen zu können und zum Zweiten, weil man sich natürlich dort eine gewisse ägyptische Dominanz sichern wollte. Man wollte ja über die Rohstoffe des Südens verfügen, die Handelsrouten sichern und hatte eben ein auch wirtschaftliches Interesse an diesem Gebiet. Es kommt dann zu einem Rückzug aus einzelnen Festungen im Gebiet des Zweiten Katarakts und gleichzeitig einer Entwicklung im Norden des Landes, nämlich dass bereits im Mittleren Reich asiatische Kriegsgefangene, dann vermehrt auch Einwanderer aus diesem Raum sich im Delta niederlassen. Also das ist bis heute viel diskutiert und eine spannende Geschichte, wie das eigentlich so vonstatten gegangen ist. Fakt ist letztendlich, dass es dort aus ägyptischer Sicht Ausländern gelungen ist, sich zu einer eigenen Dynastie letzten Endes zu entwickeln. Begonnen zum Teil eben über diese Ansiedlung von Kriegsgefangenen, dann aber eben auch durch die vermehrte Einwanderung. Und die nutzten dann wohl so eine Art Machtvakuum.
Wir können das auch an einigen Objekten bei uns hier im Museum sehen. Zum einen im Raum Kunst und Zeit. Im ersten Drittel steht der von uns immer so flapsig genannte Pilzkopf. Das ist ein Kopf aus Kalkstein, der eine ganz ungewöhnliche Frisur hat, die dem Hut eines Pilzes ähnelt. Dieser Kopf ist nahezu lebensgroß. Man sieht an seiner Hinterseite noch den Beginn eines Rückenpfeilers. Er ist also in ganz traditioneller altägyptischer Machart hergestellt. Aber die Frisur und auch ein angedeuteter Bart sind vollkommen unägyptisch und weisen auf eine Herkunft aus dem Bereich Syrien-Palästina hin. Es muss sich allerdings aufgrund der Machart der Statue um einen hohen Würdenträger gehandelt haben. Und wir sehen, dass wir dort also schon so eine Vermischung des Volkes aus dem Norden mit dem altägyptischen Volk haben. Gleichzeitig kennen wir aus dieser Zeit auch die sogenannte Tel el-Yehudiye-Keramik, eine ganz ungewöhnliche Art der Keramik, schwarz mit weißen sogenannten Inkrustationen, Einritzungen und auch in ganz ungewöhnlichen Formen. Teil von diesen Keramiken finden sich im Raum Chronologie, 5 Jahrtausende, und auch die stammen vorwiegend aus dem Raum Syrien-Palästina.
Genau, und aus ägyptischer Sicht gibt es da jetzt ein größeres Problem. Also es gibt ein Machtvakuum, es gibt Feinde im Süden, es gibt Feinde im Norden und kurz gesagt, die Ägypter sehen sich in ihrer räumlichen Ausdehnung zusammengedrückt zwischen den südlichen und nördlichen Mächten. Also um das nochmal zu vervollständigen, also man muss sich aus Nubien dort zurückziehen, aus Unternubien, es entsteht ein Machtvakuum, in das möglicherweise sogar kampflos, Fragezeichen, die Herrscher von Karma nachrücken können und gleichzeitig erweitern die sogenannten Hyksos das Machteinflussgebiet vom Ostdelta bis nach Mittelägypten schlussendlich, sodass die Ägypter selber eigentlich zurückgedrängt sind auf das Gebiet ungefähr südlich von Hermopolis bis zu Elephantine. Und diese Hyksos, das sollte man vielleicht auch noch ganz kurz sagen, das ist ja keine Bezeichnung eines Volksstammes, einer Ethnie oder wie auch immer, sondern leitet sich ab vom altägyptischen Hekachasut, was nichts anderes heißt als die Fremdlandherrscher. Also damit ist noch nicht klar definiert, woher die eigentlich kamen. Es wird sich um einen größeren Raum auch gehandelt haben. Wichtig ist eben, dass die sich zusammengefunden haben und eine eigene Dynastie begründet haben, die aus Sicht der Ägypter eben als Fremdlandherrscher natürlich wahrgenommen worden sind.
Das ursprüngliche ägyptische Königshaus hat sich nun also weiter nach Süden zurückgezogen und sich im Gebiet um Theben angesiedelt. Und dort lebte auch unsere Sacehuti. Wir haben eben schon gehört, sie war wahrscheinlich eine der Nebenfrauen von Sekenenre Tau. Sekenenre ist auch eine ganz spannende Persönlichkeit und unter ihm kam es auch zur ersten kriegerischen Auseinandersetzung mit diesen Hyksos. Das heißt also, Ägypten hat wieder einen Vorstoß nach Norden gewagt, um sich dieser fremdländischen Herrscher zu entledigen und die eigentlichen Gebiete im Norden zurückzuerobern. Kleiner Querverweis, da das zu weit führen würde, zu Sekenenre Tau gibt es auf unserem YouTube-Kanal auch noch einen eigenen Vortrag, der diese Geschichte noch etwas genauer beleuchtet.
Kurz gesagt, die Ägypter sehen sich natürlich in einer äußerst schwachen Position, militärisch schwachen Position, aber auch wirtschaftlichen schwachen Position und müssen eigentlich dem zuvorkommen, dass sich jetzt hier aus dem Süden die Nubier mit den Hyksos aus dem Norden am besten noch unterhalten und die Ägypter in die Zange nehmen und sich und sie zwischen sich aufreiben. Und in dieser Situation, es geht los mit einem der Antef-Könige, der also ein eigenes Königreich in Theben wieder begründen kann, dann Sekenenre Tao, den du gerade erwähnt hast, der ja auch tödliche Hiebverletzungen aufweist. Ja. Also das ist ja die spannende Geschichte, dass er wohl wahrscheinlich selber in den kriegerischen Auseinandersetzungen tödlich verwundet wurde. Und dann geht es natürlich weiter mit Kamosse. Und Kamosse verfolgte ganz klar die Strategie der Allianz zwischen den Kuschiten und den Hyksos zuvorzukommen. Und sicherte sich zuerst unter Nubien, also hat gegen die Kuschiten gekämpft, um die ägyptische Südgrenze gegen die Einfälle der Kuschiten eben zu sichern. Und noch unter seiner Herrschaft wird Nubien dann wieder bis zum zweiten Katarakt eingenommen. Nachdem das erreicht ist, wendet man sich eben dann wieder dem Norden zu, sein Nachfolger, und da sind wir eben bei dem König Ahmose, er besiegt einerseits die Hyksos und geht auch im Süden weiter gegen die Kuschiten vor. Und diese militärischen Erfolge, die lassen ihn letzten Endes zum Begründer des neuen Reiches aus unserer heutigen Sicht werden. Klar, die Nachfolger des Ahmose, also Amenophis I und nach ihm Thutmosis I, setzen dem Feind weiter zu. Und Thutmosis erreicht ja dann sogar wieder Kerma. Und das ist dann wirklich die Grundlage für dieses so mächtige, so große neue Reich im alten Ägypten.
Diese politische Situation, wenn wir uns die noch einmal vor Augen führen, hat eine unmittelbare Auswirkung auf die Materialität dieser Sargmaske, dieses Sargfragmentes der Sacehuti. Eigentlich sind nämlich diese königlichen Särge aus dem wertvollen Zedernholz hergestellt. Dieses Zedernholz hat man durch Import, durch Handel bekommen, und zwar aus dem Libanon. Die berühmten Zedern des Libanon über den Handelshafen in Byblos. Der Handelsweg zwischen den Ägyptern in Theben und Byblos im Norden war aber nun durch die sich im Norden Ägyptens angesiedelten Hyksos versperrt. Das heißt, man konnte also dieses wertvolle Holz nicht erhandeln und hat deswegen zur Herstellung dieses Sarges auf die einheimische Sykomore zurückgegriffen. Nun ist es so, dass Sykomoren keine schönen großen Bäume sind, sondern eher üppige Büsche, wenn man so sagen will. Das heißt, man hat keine großen schönen Holzstücke. Und deswegen ist der Sarg der Sacehuti auch aus ganz, ganz vielen Fragmenten zusammengestückelt. Die Ohren sind extra eingelegt, die Nase ist aus einem extra Stück gefertigt und auf der Rückseite des Sarges können wir auch noch einzelne Dübel und Dübellöcher erkennen. Diese Dübel wiederum waren auch aus einheimischem Holz gefertigt, aus der etwas härteren Tamariske. Man hat also hier noch nicht mit Nägeln gearbeitet, sondern mit reinen Dübel-Steckverbindungen. Die Sargmaske der Sacehuti wurde in einer großen Ausstellung bei uns im Hause präsentiert, im Zeichen des Mondes. Und in der Vorbereitung dieser Ausstellung wurde die Sargmaske untersucht. Sie wurde computertomografisch untersucht und deswegen ist man über das Innere dieser Sargmaske und auch über die Struktur des Holzes sehr genau informiert.
Jetzt schauen wir uns das Objekt vielleicht einfach nochmal an. Wir stehen ja jetzt hier vor der Vitrine. Wir haben die vorhin, du hast sie vorhin schon ganz schön beschrieben. Jetzt ist natürlich eine Besonderheit dieser äußerst voluminöse Bereich, in dem sich normalerweise die Perücke befindet.
Der Kopfputz, wenn man so sagen will.
Genau, so. Und wenn wir uns den jetzt aber etwas genauer anschauen, dann sehen wir sehr klar in dem schönen Blattgoldauflagen, dass es sich eben hier mitnichten um die Angabe von Haaren, einer königlichen Frisur oder einem Kopftuch oder ähnliches handelt, sondern eben um etwas anderes. Es geht hier um die Darstellung von Federn. Das heißt, die Königin trägt hier vermutlich die Wiedergabe einer sogenannten Geierhaube, ist also in einem Federgewand wiedergegeben, soweit wir das hier sehen können. Diese besondere Darstellung erinnert an einen besonderen Sargtypus, die sogenannten Rishi-Särge.
Rishi?
Magst du kurz erklären, um was es da geht bei den Rishi-Särgen?
Rishi ist das arabische Wort für Feder. Und das sind ist ein Sargtypus, der mit einer Art Federmuster bedeckt ist. Diese Darstellungen von Federn oder von einer geflügelten Göttin auf Särgen kennen wir. Es handelt sich dabei wahrscheinlich um die Göttin Nut. Nut ist die Personifikation des Nachthimmels, die mit ausgebreiteten Armen, Flügeln dargestellt wird und so die Seele des Verstorbenen in Empfang nimmt. Gleichzeitig hat man auch noch eine andere Interpretation mit diesen Federn. Man glaubte in den altägyptischen Jenseitsvorstellungen, dass sich die Seele eines Menschen im Tod von seinem Körper löst. Und die Darstellung dieser Seele erfolgt in der altägyptischen Kunst als Vogel mit Menschenkopf. Und vielleicht geht auch die Darstellung dieser Flügel auf den Särgen auf diese Vorstellung der geflügelten, frei fliegenden Ba-Seele zurück. Was bei unserer Sacehuti auffällt, also der Unterteil des Sarges fehlt uns ja, aber man kann davon ausgehen, dass er wahrscheinlich auch mit einem solchen Federmuster bedeckt war. Wenn wir uns aber nochmal der Geierhaube zuwenden, diesem Flügelkopfputz, dann fällt ja auf, dass auf der Stirn sich noch ein Loch befindet. Was war denn dort drin?
Ja, da gibt es ja zwei unterschiedliche Ansätze. Also entweder man rekonstruiert dort das, was üblicherweise in der Königsfamilie auch auf dem Kopfputz vor den Kronen sitzt, also die Uräus-Schlange, wobei in diesem Fall vermutlich eher ein Geierkopf zu ergänzen ist, um eben diese Geierhaube tatsächlich zu vervollständigen.
Diese Darstellung von Geier und Schlange am Kopf eines Königs kennt man ja auch aus späterer Zeit. Man denke nur an die berühmte Goldmaske von Tutanchamun, wo sich die ja auch vorne am Stirnreif dran befinden.
Wenn wir jetzt nochmal auf die Rückseite gehen und uns diesen Text anschauen, zu dem wir vorhin schon uns unterhalten haben, da ist ja ganz spannend überhaupt diese Art der Anbringung. Du sprachst ja ganz selbstverständlich von den Totenbuchtexten. Jetzt sind natürlich diese Totenbuchtexte üblicherweise eben nicht in die Särge eingeschrieben, sondern so wie wir das eben kennen aus der Zeit ab dem Neuen Reich, eben auf Papyri den Verstorbenen in der Regel mitgegeben worden. Das heißt, wir haben hier eigentlich eine ganz besondere Anbringungssituation für diese sogenannten Totenbuchtexte.
Wir haben hier einen Übergang, so wie wir uns auch zeitlich, politisch gesehen, im Übergang vom Mittleren zum Neuen Reich befinden, haben wir hier auch einen Übergang einer Textgattung. Wir kennen altägyptische Jenseitstexte seit der Zeit der Pyramiden. Es waren die sogenannten Pyramidentexte, die vorwiegend die Himmelsfahrt des verstorbenen Königs bezeichnet haben. Wir haben in der Zeit des Mittleren Reiches dann auch auf den Särgen von Privatleuten die sogenannten Sargtexte. Das heißt also, diese ursprünglich königlichen Texte sind jetzt quasi für jedermann verfügbar geworden und sind dann auf der Außenseite der Särge angebracht worden. Aus diesen Sargtexten hat sich dann, alles natürlich wieder vereinfacht gesagt, in der Zeit des Neuen Reiches das sogenannte Totenbuch entwickelt. Das heißt, diese Sprüche, diese Texte für das jenseitige Leben sind dann auf Papyri aufgeschrieben und dem Verstorbenen beigelegt worden. Hier mit dem Sarg der Sacehuti haben wir nun genau einen Übergang. Wir haben die Texte noch auf dem Sarg bzw. auf der Innenseite des Sarges angebracht. Wir haben aber schon den Textkorpus, den wir später im Totenbuch selbst wiederfinden. Also eine Mischung zwischen dem Sarg und den Totenbuchtexten.
Genau, dazu kann man vielleicht auch noch erwähnen, dass dieser Titel Totenbuch natürlich eine moderne Bezeichnung ist. Die alten Ägypter sprachen natürlich nicht vom Totenbuch, sondern hatten unterschiedliche Jenseitstexte, die sich eben mit der Frage beschäftigten, wo denn die Seele des Verstorbenen nach dem Ableben auf Erden landet, wie das Ganze funktioniert, wie die Seele des Verstorbenen in ein Jenseits eingehen kann, wie sie sich regelmäßig regeneriert, wie sie möglicherweise am Sonnenlauf in der Nacht teilhaben kann und so weiter. Und das sind variable Spruchsammlungen, die auch immer wieder in unterschiedlicher Zusammenstellung auftauchen. Das erklärt, warum, du hast ja vorhin genannt, da eben einzelne Sprüche drauf sind, auch nicht in der Reihenfolge der Nummerierung, wie wir die heute eben kennen würden. Das heißt, es ist eine individuelle Zusammenstellung einzelner Sprüche und wir reden heute modern dann eben von den Sprüchen aus dem Totenbuch.
Also das Totenbuch, so die Bezeichnung geht auf Richard Lepsius zurück, gibt es eigentlich gar nicht, sondern jedes Totenbuch, was wir finden, war eine individuelle Zusammenstellung von verschiedenen Texten mit zugehörigen Illustrationen, den sogenannten Vignetten. Wenn wir jetzt gerade hier auf der Rückseite des Sarges stehen, schauen wir nochmal oben auf den Rand dieser Rückseite des Sarges hin. Und wir können sehen, dass wir es dort mit einer Stoßkante zu tun haben, wo also verschiedene Holzteile aufeinander gestoßen sind, Sargdeckel und Sargwanne, die im Übrigen mit einer Nutfederverschluss miteinander verbunden worden sind. Und diese Stoßkante, die hat nicht die normale Holzfärbung, sondern die ist rot gefärbt. Das war beabsichtigt. Rot war in Ägypten die Farbe des Blutes, die Farbe des Chaos, aber diente auch gleichzeitig zur Abwehr von Chaos und Bösen. Und man befürchtete, dadurch, dass man den Sarg ja nun auch aus verschiedenen Holzteilen zusammengefügt hat, dass sich an diesen Stoßkanten das Böse oder, man kann vielleicht sagen, schlechte Geister, schlechte Einflüsse dem Toten, dem Verstorbenen bemächtigen konnten. Und um den Verstorbenen im Sarg davor zu beschützen, hat man nun diese Stoßkanten rot eingefärbt als eine Art magischer Schutz.
Was man natürlich auch schön nachvollziehen kann, ist die gesamte Vorstellung, die die alten Ägypter in dieses Thema Grab, Begräbnis, Sarg und so weiter gesteckt haben. Denn die Texte, die wir jetzt hier in dieser Aufstellung so wunderbar sehen können, wir haben jetzt schon mehrfach drüber gesprochen, diese einzelnen Sprüche mit den Rubren, den roten Einleitungen und so weiter, die waren natürlich nach der Beisetzung der Sarg-Jehuti niemandem mehr zugänglich, niemandem außer Sarg-Jehuti selber. Man kann ja vielleicht etwas salopp auch sagen, dass die Totenbuchsprüche eben eine Art Reiseleitung in das Jenseits sein sollten. Das heißt, wir haben es dort mit Sprüchen zu tun, die dem Verstorbenen erklären, welche Wege er zu gehen hat, welchen Gefahren er begegnen muss, die ihn befähigen, an Dämonen vorbeizukommen, die Namen nennen, die ihm sagen, wie das denn so ablaufen soll im Jenseits und die ihn auch ausstatten mit zum Beispiel Schutzsprüchen und Ähnlichem. Das heißt, er soll sich ganz bewusst gegen diese im Jenseits drohenden Gefahren wehren können und diese Anleitung, wie man denn ins Jenseits kommt, wird hier auf die Innenseite des Sargdeckels geschrieben mit der Vorstellung, ja, dass die Verstorbene auf ewig in ihrem Sarg ruhen kann und in dem Sarg liegend dieses Totenbuch bei sich hat, dieses Totenbuch wirklich selber aktiv lesen kann und es als Hilfe für ihre weitere Existenz im Jenseits nutzen kann.
Sarg-Jehuti ist noch gar nicht allzu lange bei uns im Museum. Sie ist einer der letzten ganz, ganz großen Ankäufe und ist erst seit dem Jahr 1998 wirklich bei uns im Haus. Und wir haben sie ganz bewusst, wir haben eben schon sehr viel davon gehört, als Zentralobjekt in diesen Raum Jenseitsglaube mit hineingebracht. Sie ist vorher schon in verschiedenen Ausstellungen gezeigt worden und sie war im Übrigen im Jahr 2008 das Titelmotiv der damaligen Langen Nacht der Museen. Das Ägyptische Museum war damals noch am alten Standort in der Residenz und man weiß, dass in diesen langen Nächten das Titelmotiv immer ganz, ganz besonders stark nachgefragt ist und aufgesucht wird. Und wir hatten Schlangen aus dem Museum durch den gesamten Hofgarten bis hinaus auf den Odeonsplatz und es war so viel Betrieb, dass die Leute sich quasi auf die Füße getreten sind, um nur einen Blick auf die Sarg-Jehuti oder beziehungsweise von der Sarg-Jehuti zu erhaschen.
Und wir nutzen ja die Sacihuti nach wie vor sehr gerne als Werbeträger tatsächlich in unserer Außendarstellung aus unterschiedlichen Gründen. Einerseits sicherlich klar, Gold ist immer das, was man auch mit dem alten Ägypten verbindet, was sicherlich auch zieht, aber sie ist eben ein ganz eindrückliches Objekt. Es spricht einen sofort an. Diese Augen sind einfach phänomenal. Mhm. Man hat das Gefühl, der Blick folgt einem, wenn man hier jetzt durch diesen Raum jenseits Glauben geht. Und das ist etwas, was sicherlich immer wieder gut nutzbar ist für ja, als Eyecatcher, als Werbemaßnahme tatsächlich auch für die Außendarstellung des Hauses.
Deswegen an dieser Stelle die herzliche Einladung. Am 15. Oktober ist die nächste lange Nacht der Museen. Und gerne können Sie natürlich dann vorbeikommen, Sacihuti selbst persönlich in die Augen schauen. Wenn Sie nicht ganz so sehr das Gedränge der langen Nacht haben wollen, dann kommen Sie einfach so an einem der anderen Öffnungstage des Museums und begeben sich Aug in Aug mit Sacihuti. Und möglicherweise halten Sie so ab Mitte, Ende Oktober über die Herbstferien auch im Stadtbild noch einmal die Augen auf. Vielleicht begegnet Ihnen Sacihuti nämlich dort auch außerhalb des Museums.
Jetzt haben wir uns für die erste Folge tatsächlich mit einem ganz besonderen Stück auseinandergesetzt, das für uns in München, für das Museum sehr wichtig ist. Damit sicherlich auch ein guter Auftakt für diese zehnteilige Folge. Es wird in Folge allerdings natürlich dann auch um Personen gehen, die uns tatsächlich von ihrer historischen Bedeutung oder Ähnlichem greifbarer sind. Also das war jetzt ein Münchner VIP, könnte man sagen.
Ja, wir wollen ja auch wechseln. Ja. Ne? Mhm.
Wissen wir denn schon, mit was wir uns beim nächsten Rundgang hier im Museum beschäftigen?
Ja, wir können ein wenig spoilern. Wir werden uns das nächste Mal mit einem König des Alten Reiches auseinandersetzen. Und zwar mit dem König Nihuseri.
Ah, okay. Da sind wir ja gar nicht, müssen wir gar nicht so weit laufen.
Müssen wir gar nicht so weit laufen, müssen wir einfach genau einen Raum weitergehen und die berühmte Doppelstatue des Nihuseri und seine Bedeutung für die altägyptische Geschichte. Da werden wir Ihnen dann Ende Oktober wieder ein paar Worte zu erzählen.
Die grundsätzliche Idee hinter dieser zehnteiligen Reihe ist ja auch, dass man sich mal ausprobieren könnte, diese Podcasts runterzuladen und dann sich mit diesem Podcast vor die Objekte zu stellen. Also das ist ja durchaus auch unser Anliegen. Also seien Sie aufgefordert, genau dies zu tun. Besuchen Sie das Museum, hören Sie sich vielleicht den Podcast vor den Objekten an. Dann können Sie noch einfacher nachvollziehen, über was wir beide gerade so ein wenig gesprochen haben.
Ansonsten hoffen wir, dass wir Ihnen jetzt wieder etwas auf die Ohren gegangen sind und freuen uns schon auf das nächste Mal. Danke und bis dahin.